Guten Tag und herzlich willkommen zum ersten Podcast des Vereins Gildenhaus aus Bielefeld zum Thema das Abenteuer Unternehmertum. Wir möchten mit unserem Unternehmensnetzwerk für die soziale Marktwirtschaft und das freie Unternehmertum werben. Heute stellen wir Ihnen unseren Vorsitzenden Rudolf Delius vor, der als geschäftsführender Gesellschafter ein fast 300 Jahre altes Textilunternehmen in Bielefeld leitet. Herr Delius, würden Sie uns Ihr Unternehmen kurz vorstellen?
Gerne. Guten Tag, Frau Westerfeld. Vielen Dank für die Gelegenheit, mit Ihnen darüber zu sprechen. Unsere Firma ist ein Textilunternehmen, was 1722 gegründet wurde. Ursprünglich als Leinenhandlung, wie so viele Bielefelder Kaufleute angefangen haben. Dann Mitte des 19. Jahrhunderts Leinenweberei, gefolgt von Seidenweberei, weil das Leinen nicht mehr ertragreich zu produzieren und zu verkaufen war. Und im 20. Jahrhundert haben wir uns dann den Chemiefäden zugewandt und produzieren heute technische Textilien. Das sind also Textilien, die in die industrielle Weiterverarbeitung gehen, wie zum Beispiel Airbaggewebe, Förderbandgewebe, Dachbahnengewebe und viele andere Einsatzgebiete. Und wir produzieren und vertreiben Funktionstextilien für die Inneneinrichtung von öffentlichen Gebäuden, wie zum Beispiel Hotels oder Krankenhäuser.
Was sind Funktionstextilien?
Funktionstextilien sind Stoffe, die nicht nur schön aussehen, wo es nicht nur um die Ästhetik oder um das Design oder um die Farbe geht, wie bei Bekleidungsstoffen oder wie auch bei den Dekostoffen, die man zu Hause am Fenster hängt, sondern die zusätzlich noch eine Funktion erfüllen, ein Problem lösen. Also zum Beispiel im Hotel ist Schwerentflammbarkeit ein großes Thema. Die Stoffe müssen schwer entflammbar sein, damit, wenn der Gast aus Versehen mit der Zigarette in der Hand auf dem Bett einschläft oder wenn die Kerze umfällt, dass nicht sofort der Stoff brennt.
Oh, das finde ich ja angenehm.
Ja, oder ein anderes Beispiel am täglichen Arbeitsplatz, wenn die Sonne scheint, wird man geblendet, dann hat man Lamellen oder Rollos, die man runterzieht oder die man schließt, damit einen das Sonnenlicht nicht so blendet. Diese Stoffe sind so ausgerüstet, dass sie möglichst viel Licht nach außen reflektieren und möglichst wenig UV-Strahlen ins Büro lassen.
Also, das heißt, Sie haben in 300 Jahren, Sie und Ihre Vorgänger, nehme ich an, in 300 Jahren immer wieder neue Produkte entwickelt, um am Markt zu bleiben.
Genau.
Wie sind Sie auf die Ideen gekommen?
Also wie die Vorfahren das gemacht haben, weiß ich natürlich nicht, aber ich gehe mal davon aus, die haben es genauso gemacht wie wir. Das waren auch Menschen, die am Markt tätig waren. Und man kommt auf neue Ideen, indem man mit anderen kommuniziert. Wir sprechen mit unseren Kunden, wir sprechen mit unseren Lieferanten, wir sprechen untereinander in Teams in der Firma und überlegen uns, ist das Produkt, was wir machen, ist die Produktrange, die wir machen, noch aktuell oder entwickelt sich das Leben weiter? Also nehmen Sie die technischen Textilien zum Beispiel, die sind erst in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts überhaupt erfunden worden. Da haben wir erst angefangen, sie zu produzieren und unsere Wettbewerber auch. Vorher brauchte man die nicht. Ein konkretes Beispiel, die kugelsichere Weste war früher eine Stahl- oder eine Bleiplatte, die Sie in ein Stück Stoff eingenäht hatten und die trugen Sie dann. Die wog 7-mal so viel wie die heutige kugelsichere Weste, die aus Kohlefasern produziert wird. Sodass heute der Polizist oder der Soldat diese kugelsichere Weste den ganzen Tag tragen kann. Das konnte man diese schweren Westen früher nicht. Es gab aber früher auch die Garne und die Gewebe nicht. Also das ist erst im Laufe der Entwicklung, im Laufe der letzten Jahrzehnte erfunden und entwickelt worden.
Und die haben Sie auch entwickelt?
Die haben wir auch entwickelt.
Ach so.
Produzieren wir auch heute Gewebe für kugelsichere Westen.
Nein, ich meine die Garne auch.
Nein, die Garne nicht. Ach so. Wir sind eine reine Weberei. Wir sind einstufig. Die textile Kette besteht aus der Garnherstellung. Dann kommt die Weberei, dann kommt die Ausrüstung Färberei und dann kommt die Weiterverarbeitung. Also entweder die Konfektion, wenn es um Bekleidung geht oder wenn es um Dekostoffe geht oder eben die industrielle Weiterverarbeitung. Zu welchem Einsatzgebiet auch immer. Und wir decken nur diese einstufige Produktionsstufe der Weberei ab.
Heißt im Klartext, Sie sind ganz nah am Kunden.
Wir sind ganz nah am Kunden. nicht unbedingt am Endkunden, weil zwischen uns und dem, der unser Produkt am Ende verbraucht, noch ein oder zwei weitere Verarbeitungsstufen sein können. Aber natürlich interessiert uns der End-Use, also was macht der Endnutzer, egal ob Privatmann, Büro, Industriefirma, was machen die mit unserem Produkt, welches Problem lösen wir für die, damit wir dann entsprechend entwickeln können und das Passende anbieten können. In der Textilindustrie entstehen Innovationen durch Gespräche mit Partnern. Wir schaffen es nur, Anwendungsinnovationen zu kreieren. Wir machen keine Erfindungen, die patentwürdig sind. Die gibt es auch, die sind aber sehr selten. Bei uns kommt es eher darauf an, das, was wir haben, anzupassen für Probleme, die unsere Kunden haben und denen dann eine Problemlösung mit Hilfe von Textil zu liefern.
Was war die größte Herausforderung, das größte Abenteuer in Ihrer Unternehmensführung?
Ja, das ist eine gute Frage. Und Abenteuer und Herausforderung sind zwei unterschiedliche Dinge. Also wenn ich die Herausforderung nehme, dann war es die Bewältigung des Strukturwandels. Als ich bei uns anfing, das war in den 80er Jahren, da waren wir sehr stark bekleidungsorientiert. Wir produzierten wirklich Millionen von Metern Bekleidungsstoffe und mussten in den 90er Jahren erleben, dass die Märkte wegbrachen. Die Kundschaft stellte ihre Geschäftsbetriebe ein oder verlagerte ihre Produktion erst nach Nordafrika und später dann nach Asien, nach China, Vietnam und in andere Länder. Und unsere Stoffe wurden einfach viel zu teuer. Gleichzeitig kam die Globalisierung. Das heißt, andere Länder durften auch nach Europa liefern. Andere Länder bauten ihre Textilindustrie auf, weil die Märkte offener wurden. Und wir hatten erstens keine Kunden mehr und zweitens, wenn wir welche hatten, waren wir zu teuer. Das war eine Herausforderung, die es zu bewältigen gab. Wir hatten Mitte der 90er Jahre noch 850 Mitarbeiter und haben heute in Bielefeld noch 220 Mitarbeiter. Das zeigt, welche Auswirkung der Strukturwandel in unserer Firma auf unser Personal hatte. Und das Gleiche gilt für die Standorte. Wir hatten in den 90er Jahren 4 Standorte, wir haben heute noch einen Standort. Wir sind also wesentlich kleiner, was Personal und Produktionsstätten anbetrifft. Wir sind aber im Umsatz gar nicht kleiner geworden, sondern im Gegenteil, wir sind stabil, zeitweise sogar vor der Krise größer gewesen als früher, weil die Wertschöpfung in den modernen Textilien, in den Funktionstextilien wesentlich höher ist, als sie früher in den Standardgeweben war. Also das war die Herausforderung. Wie stellt man sich auf, wenn plötzlich ein Markt, den man intensiv bedient hat, wegbricht? Und wenn Sie Abenteuer fragen, Abenteuer ist vielleicht der falsche Ausdruck für wirtschaftliches Handeln. Wenn Sie fragen würden, was hat Ihnen Spaß gemacht, dann würde ich Ihnen sagen, das Verkaufen hat mir Spaß gemacht, als ich direkten Kundenkontakt hatte, als ich jeden Abend sehen konnte, wie viel Meter ich verkauft hatte, wenn ich die Anfragen morgens auf dem Tisch hatte, wo die Kunden sich wieder teilweise darum bewarben, bei uns kaufen zu dürfen. Es gab Zeiten, wo die Warenversorgung schwierig war, wo der Lieferant der König war und der Kunde dankbar war, wenn er beliefert wurde. Also das waren die guten Zeiten, die ich miterlebt habe. Ein Abenteuer war es nicht, denn ein Abenteuer hat immer was Unberechenbares. Ja, und das sollte man möglichst nicht tun.
Ja, aber wenn Sie sagen, der Markt ist weggebrochen, und dann ist das doch ein Abenteuer, wo man nicht weiß, wo es hingeht. Oder nicht?
Das ist eine Herausforderung oder von mir aus auch ein Abenteuer. Ein Abenteuer hat ja immer etwas Positives an sich. Und wenn Sie Mitarbeiter entlassen müssen, wenn Sie Abteilungen umstrukturieren müssen, wenn Sie Werke zusammenlegen müssen, das hat nichts Schönes an sich.
Nein, aber was
was Aufregendes, aufregend. Aber aufregend ist auch für mich positiv. Nein, es hat auch nichts Aufregendes.
Nee, das glaube ich.
Es hat schon eher was Bedrückendes, wobei man ein bisschen abstrahieren muss von den Emotionen, die einen natürlich begleiten bei solchen Entscheidungen und vor allen Dingen beim Umsetzen der Entscheidungen. Man muss es dann machen, wenn man der Überzeugung ist, dass es richtig ist. Ja, und da tut man das nach bestem Wissen und Gewissen.
Also man ist der Überzeugung, dass es so und so laufen muss. Ist man nicht auch ein bisschen ängstlich, dass es vielleicht in die falsche Richtung gehen könnte?
Natürlich. Also die Sorge, habe ich die richtige, fällig die richtige Entscheidung, habe ich alle Faktoren berücksichtigt, die ist da. Und selbst wenn man nach Abwägung aller Faktoren der Meinung ist, jawohl, so müssen wir es machen, dann kommen ja neue Unwägbarkeiten. Dann kommen die Empfindungen der Mitarbeiter, dann kommen die Einflüsse von Kunden oder auch von Lieferanten. Man ist auch in eine Community eingebettet. Unsere Werke waren und sind in Vororten von Bielefeld, wo Delios seit über 100 Jahren eine starke Präsenz hatte und hat. Wenn Sie da ein Werk schließen, dann betrifft das auch den Bürgermeister vor Ort und die Kommunalpolitiker. Und die Gespräche, die Sie dann führen in der Umsetzung einer solchen Entscheidung, die können Sie dann doch nochmal vom Kurs abbringen. Manchmal zu Recht, weil Aspekte aufkommen, an die Sie nicht gedacht haben. Manchmal ist es auch schwierig, Kurs zu halten, weil natürlich die Interessen der anderen Partner vielleicht andere sind als die eigenen.
Sie haben also das Unternehmen umstrukturiert. Sie sind von den Textilien zum Verbrauch weggegangen, zu den anderen
Funktionstextilien.
Und Sie würden auch sagen, heute würden Sie das wieder so tun, einfach dadurch, dass sich der Umsatz gehalten hat und dass eigentlich alles sich sehr gut entwickelt hat.
Ja, also im Nachhinein war es richtig, es zu tun. Wir haben es zu zögerlich getan und wir haben es zu langsam getan. Familienunternehmen unterscheiden sich von fremdgeführten Gesellschaften dadurch, dass man ja einen engen Kontakt hat zu den Mitarbeitern. Gerade bei uns, wir haben Mitarbeiter in der zweiten und dritten Generation. Da versuchen sie alles Mögliche, kein Werk schließen zu müssen oder möglichst wenige Mitarbeiter entlassen zu müssen oder in den Vorruhestand zu schicken. Und dadurch verzögert sich so eine Entscheidung. Wahrscheinlich würde ich es wieder so langsam machen, aber wenn ich jetzt es nüchtern betrachte, war es zu spät und zu langsam. Wir hätten viel schneller reagieren müssen, dann ständen wir heute noch besser da. Aber im Vergleich zu vielen anderen haben wir rechtzeitig reagiert. Und wir können jedem einzelnen Mitarbeiter, der noch bei uns ist, jedem Pensionär und auch jedem, der uns verlassen hat, noch in die Augen sehen, wenn wir uns treffen. Also wir haben keine verbrannte Erde hinterlassen. Und das ist auch ein bisschen was wert.
Das heißt, in der Quintessenz, das Abenteuer Unternehmertum ist ein positives Abenteuer gewesen.
Für mich ja. Sie können gestalten, Sie können Ihre Ideen verwirklichen. Sie können das tun, was Sie für richtig halten. Sie können andere Menschen versuchen zu motivieren, mitzumachen. Also das finde ich eine großartige Chance. Und wenn sie einem geboten wird, wie das in einem Familienunternehmen nun mal leichter der Fall ist als in einer Kapitalgesellschaft, sollte man das unbedingt ergreifen.
Super, Dankeschön.